Super, wenn es so ist, dass es bald so ist, dass man sagt, jetzt gehen die Erwachsenen raus und die Kinder bleiben da.
Ja, gut.
Man hat eine Umfrage gemacht bei Missionaren, mit wie vielen Jahren sie sich bekehrt haben. Und ich weiß nicht, also bei 80% oder jedenfalls ganz, ganz hoch, war es so, dass viele erzählten in der Kinderzeit, also so bis 10 Jahre, manche schon mit 5 Jahren, haben die Entscheidung getroffen für Jesus. Also gewaltig. Ein Segensprogramm, das hier für Kinder veranstaltet wird. Ja, wir befinden uns im neuen Jahr. Letztes Jahr war, letzten Sonntag war die Jahreslosung dran. Siehe, ich mache alles neu. Und nach dem Predigtplan, da geht es gerade mit der Neuheit weiter. Ich habe da mal reingespiegelt. Also heute geht es mehr so um das neue Herz und den neuen Menschen. Und dann, nächstes Thema ist dann der neue Bund und dann geht es immer neu, neu, neu. Also der neue Bund und das neue Gebot und dann die neue Lehre und dann das neue Lied. So, das ist so die Thematik im Jahresanfang. Und heute bleibt man also beim neuen Herz und beim neuen Menschen. Da ist eigentlich, sind ein paar Verse angegeben aus dem Epheserbrief, wo es heißt, zieht den neuen Menschen an. Und es steht in dem Zusammenhang, wo es um Heiden, also um Nichtjuden und um Juden geht. Und dass durch die Errettung von Jesus und durch die Erlösung von Jesus es nicht mehr unterschieden wird in Heiden, in Nichtjuden und in Juden, sondern dass Gott in Jesus einen neuen Menschen schafft. Und ich habe jetzt heute einen anderen Text dazu gewählt, aus dem Römerbrief. Und ich lese jetzt mal den Kernvers, Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1, und da ist es der 16. Vers. Also immer noch unter dem Thema, dass Gott Neues schafft. Vers 16, und ich lese es aus der Bibel heute. Da heißt es, denn ich bekenne mich offen und ohne Scham zu dieser Botschaft. Sie ist ja Kraft Gottes und rettet jeden, der ihr glaubt. Das gilt zunächst für die Juden, aber auch für alle anderen Menschen. Was hat der Text jetzt mit neuem Herz und neuem Mensch zu tun? Ich lese es mal noch aus der Luther-Übersetzung. Da heißt es, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Ist es doch eine Kraft Gottes, die das selig macht, alle, die daran glauben? Und dann eben der Nachsatz, vornehmlich die Juden und auch die Griechen. Und in der neuen Genfer Übersetzung, da heißt es so ähnlich wie in der, wo wir gerade gelesen haben, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen, ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden und gilt auch für alle anderen Menschen. Eigentlich ein bekannter Vers, der immer mal wieder auch als Begleitvers, als Lebensbegleitvers den Einzelnen zugesprochen wird. Ich habe nochmal nachgelesen heute Morgen so über den Römerbrief. Der Paulus, der war noch gar nicht in Rom gewesen, als er den Brief geschrieben hat. Und die Gemeinde gab es dort wahrscheinlich schon 15, 20 Jahre. Als der Paulus sich bekehrt hat wahrscheinlich, gab es da die Gemeinde schon, die sich in Hauskreisen versammelte in Rom. Wahrscheinlich, also man nimmt an, dass von der Pfingstzeit Leute mit in Rom waren und die das dann weitergetragen haben, die Botschaft des Evangelium mitgenommen haben, nach Rom. Und der Paulus war ja unterwegs dann in der, ja, man muss sagen, in der heutigen Türkei, und kam ja dann rüber nach Europa. Und Paulus war so ein Vorgänger. Und er hat in der Hauptstädte hat er Gemeinden hinterlassen. Und dann bleibt er aber nicht jetzt an der Gemeinde hängen, weil da gibt es ja schon Leute, die dann selber die Arbeit weitertreiben können. Sein Auge richtet sich dann ans Ende der Welt, der damaligen Welt, und das war Spanien auf der Seite drüber. Ja. Und jetzt sucht er wieder Verbündete, und die sucht er in Rom. Und er möchte die Gemeinde mit einreihen, möchte sie als Mitarbeiter gewinnen, dass er dann Unterstützung kriegt für das Evangelium ans Ende der damaligen Welt gehen kann. Das war also so der Hintergrund. Und dann schreibt er diesen Römerbrief dazu und dann kommt ja auch gleich die Botschaft, ist Gottes Kraft, und dann nachher, das große Thema ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit vor Gott. Wer kann gerecht sein vor Gott? Jesus macht mich gerecht vor Gott, weil er meine Sünde bezahlt hat. Und er setzt mich also in den Gerechtigkeitsstand. Und deshalb macht er das Thema Gerechtigkeit eben hier zu, das ist ein großes Thema her, die Gerechtigkeit, die vor Gott Bestand hat. Und dann macht er das, er braucht viele Kapitel dazu. Die ersten 5 Kapitel, da ist so das Hauptthema, also die Gerechtigkeit, die rettet vor dem Zorn Gottes. Vom Zorn Gottes hören wir heute nicht mehr so viel. Wir reden viel von der Liebe Gottes. Aber der Zorn Gottes, ich dachte auch immer, irgendwie der Zorn Gottes, da wird man geschwind wütend. Nee, also der Zorn Gottes ist nicht gerade, dass der gerade schön wütend geworden ist, sondern Zorn Gottes heißt einfach, Gott hat mit der Sünde gar keine Gemeinschaft. Und das fängt ja in den ersten Sätzen der Bibel an, dass eben dann die Gemeinschaft zerrissen wurde, geteilt wurde und Adam und Eva weggeschickt wurden und jetzt in der Gottesferne leben. Und Jesus hier, das führte Paulus aus, der rettet vom Zorn Gottes. Und dann die Gerechtigkeit, die regiert auch dann das ganze Leben der Christen. Und das gilt auch für Israel. Und so führt es dann im ganzen Brief aus. Und dann am Ende sagt er, die Gerechtigkeit, die wird dann auch im Alltag der Gläubigen sichtbar. Und da kommen wir jetzt zu unserem Thema eben. Also, Gott gibt neues Herz, schafft ein neues Herz und schafft neue Menschen. Ich wuchs so in der Zeit auf, wo man so in der Schule groß diskutiert hat und hin und her und dachte, man schafft alles durchs Reden, durchs miteinander Reden und so weiter und so fort. Und da war dann auch so, man hat mit dem Kommunismus, mit dem Sozialismus geliebäugelt in den 60er, 70er Jahre dann und da hat man gedacht, also man schafft neue Verhältnisse, ändert die Welt um und dann gibt es neue Menschen. In der Zwischenzeit ist man auch wieder ein bisschen schlauer geworden, aber Jesus, bei Jesus in der Bibel war schon lange so, das Herz des Menschen muss neu werden und dann, ein bisschen langsam geht es meistens, an uns viel zu langsam, auch in der Mission ging es uns viel zu langsam, dass dann neue Menschen neue Verhältnisse schaffen. Also gerade umgekehrt. Man hat damals gedacht, ja, der Traktor, der schafft es, dann kann man das Feld besser bestellen und dann haben wir Viehprojekt gehabt und dies und jenes. Und ab und zu kamen wir an unsere Grenzen oder wurden schwer enttäuscht. Weil nämlich, es hat nur da funktioniert, wo die Herzen der Menschen neu wurden. Neue Menschen, die schaffen neue Verhältnisse. Und dann zieht es ganz langsam kleine Kreise und weitet sich dann doch aus. Also, und darum geht es jetzt hier, wenn es heißt, ich schäme mich des Evangeliums nicht, es ist eine Kraft Gottes. Also Evangelium, da kommen wir ja gerade her, der Engel, der hat gesagt, ich verkündige euch gute Botschaft. Evangelium, gute Botschaft. Jesus geboren in Bethlehem, geht hin und schaut. Und sie gingen und sie fanden's. Also Evangelium, die Geburtsnachricht. Und dann war aber Evangelium war auch, wenn so ein Bote nach Rom kam und verkündigte dort irgendwo in der Ferne, da hat unser römisches Heer gesiegt. Also Siegesnachricht. Geburtsnachricht und Siegesnachricht. Das ist die gute Botschaft. Und Da steht hier in dem 16. Vers, so als Vorbemerkung noch steht, Gottes Kraft. Gottes Kraft. Ich habe das nachgelesen in so einer ganz schwierigen Übersetzung. Da steht in dem Satz, ich bekenne mich offen und ohne Scham zu der Botschaft. Da heißt es, zu der Frohbotschaft. Und dann geht's weiter. Sie ist ja Kraft Gottes. Da heißt in der anderen Übersetzung, sie ist dynamische Kraft. Also, in der Frühzeit, da gab es so Schrotflinte bei uns, bei den Indianern, und ich erinnere mich, da haben die so Stoffhülse, also Pappkartonhülse gehabt, und dann hat man da das gestopft mit so Schwarzpulver, und dann hat man da so ein Zündhütle drauf gemacht, wie so Käpsele irgendwie, und dann hat man das in die Schrotflinte rein, und dann kam das Ding da drauf, was dann knackelt hat, und dann ging der Schuss los. Dynamit. Also das Wort, das hier gebraucht wird, ist ein viel, viel stärkeres Wort als eben so ein Zündhütchen und so ein Schrotflinte-Geschoss. Dynamit, also diese alles umändernde Kraft, das ist das Wort Gottes. Und wenn es im letzten Sonntag geheißen hat, siehe, ich mache alles neu, dann war das eine totale Neuschaffung. Denn Gott braucht nichts zum Anfangen. Wir brauchen immer was zu anfangen. Wir sind Geschöpfe. Und Geschöpfe schaffen es nur mit was vorgegeben ist, was Neues zu schaffen. Und Gott gibt vor und er gibt das Neue vor. Also, Kraft Gottes, die Bibel hat viele Worte dafür, aber hier eben dieses stärkste Wort, dieses Sprengkraftswort. Ja, also das Evangelium, geballte Kraftladung Gottes, Veränderung zum Guten. Also einer hat sich beim Jagen da hat ins Auge geschossen und sagt, der ist schon blind. Ein junger Bursche war der damals. Da war es zerstörerisch, diese explosive Kraft. Aber hier, das Wort Gottes, das Evangelium, diese Botschaft von der Erlösung, ist so eine richtige, gewaltige Kraftladung Gottes zur Veränderung, zum Guten. Also das halten wir mal fest. Ist natürlich die Frage, wollen wir überhaupt neu sein? Ich habe mal unsere Indianer gefragt, wie sollen wir denn weitermachen? Weil wir dann so vorgeschrittenen Alters schon waren. Sagt mein lieber Bruder, aber weißt du was? Gerade weitermachen, wie es war. Ja, ich habe ihn ausgelacht eigentlich und jetzt finde ich es auch manchmal bei mir, dachte ich, ja, dann machen wir halt gerade so weiter, nicht zu viel Veränderung. Wenn man ins Alter kommt, dann will man immer zu viel Veränderung. Ist ja auch nett und gut und so, aber will ich denn wirklich jetzt im geistlichen Sinne Veränderung in meinem Leben? Und wenn ich so ganz ehrlich bin, dann merke ich doch, das wäre ja ganz todnotwendig, sage ich. Ja? Also ganz, ganz wichtig. Ja, Herr, ich will es. Es ist eine Willensentscheidung auch. Ich will es. Ich merke, ich brauche Wachstum zu dir hin, Herr. Und ich brauche, dass du die Heiligung, dieses komische, fromme Wort, also, dass du mich Jesus ähnlicher machst, das brauche ich. Ja, Herr, und ich will es. Für mich persönlich, für die Familie, die Lebensverhältnisse, in die du mich hineingestellt hast und auch in der Gemeinde, im weiteren Umfeld. Ja, ich will es. Und dann in der Vorbemerkung hier nochmal Vers 17, den habe ich nicht gelesen, da heißt es, denn im Evangelium zeigt Gott uns seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus dem Vertrauen auf Gott kommt und zum Glauben hinführt. Wie es in der Schrift schon steht bei Habakuk, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Im Luther ist ein bisschen anders formuliert. Von Glauben in Glauben, und da weiß man gar nicht, wo fängt es jetzt an und wo geht es jetzt weiter. Man merkt aber, es ist ein Wachstumsprozess. Also dieses Thema hier von Paulus, nicht fordernde Gerechtigkeit, du musst gerecht sein. Und da merke ich, ich bin gar nicht gerecht. Und es ist auch gut, dass wir das merken. Denn wir sind auf Jesu Gerechtigkeit angewiesen. Und es ist seine Gottes schenkende Gerechtigkeit, dass wir mit Jesus auf dieses Du und Du kommen. Er ist der Herr, ganz wichtig in der Einleitung hier von Manfred auch. Ja, er ist der Herr. Und es steht Kyrios. Kyrios war so das erste Zeugnis. Er ist Herr. Herr, das heißt, wenn wir ein bisschen anfangen zu blättern, da sagt der Paulus, ich bin ein Sklave des Herrn. Also der Herr, der hat das Sagen. Ja, Herr, ich möchte, dass du in meinem Leben das Sagen hast. Denn dann wird's gut. Also, ich bin auch so in einer Zeit nach dem Krieg eben aufgewachsen dann, und da war diese, wie hat's geheißen, anti-autoritäre Erziehung. Ja, und so mit 13 gehe ich von Pfäffingen auf Heimschule dann, weil es in Pfäffingen nicht so geschickt weitergegangen ist in der Schule dann. Und da war das die große Mode, also anti-autoritäre Erziehung. Und da sind wir dann unsere Lehrer da beibringen wollen und die uns und so. Da war das gar nicht so einfach. Und man hat in der Zwischenzeit gemerkt, das kam wahrscheinlich daher, aus dem Dritten Reich her, aus unserer Vorgeneration, wo man dann gesagt hat, die haben einfach gehorcht und das getan, ohne selber dabei zu sein. Dann haben wir gesagt, ja, ich weiß nicht, wie mein Onkel gesagt hat, was will ich machen? Ja, ich musste ja gehorchen. Und jetzt kam das andere Pendel, so ist ja immer bei uns, dann waren wir ganz dagegen. Und wir hatten Furcht, gehorsam zu sein. Und hier in dem Text vorher, kommen wir noch drauf, da heißt es, also der Paulus hat den Glaubensgehorsam aufgerichtet unter den Völkern. Ach du liebe Zeit, Gehorsam, Glaube, Glaube, Gehorsam. Und ich weiß noch, in unserem Schülerkreis, da war das dann ganz kompliziert, da hatten wir Not mit diesem Wort Gehorsam. Weil wir in der Phase der anti-autoritären Zeit lebten. Heute leben wir in der nach-autoritären Zeit und haben auszubaden, was damals dann so uns eingetrichtert wurde. So fällt die Menschheit immer von einem Extrem ins andere. Glaubensgehorsam, Gerechtigkeit Gottes, also nicht die Forderung, sondern er schenkt es uns. Und ich habe dann das Wort so übersetzt, Gehorsam, also Herr Jesus, ich will das tun, was dir gefällt. Das ist Gehorsam. Ja, ich habe Angst vor dem Wort Gehorsam, aber Herr, ich merke, es ist was Gutes. Weil du ja nie was Falsches forderst. Dann hat man das so projiziert, was eben die Herren dieser Welt gefordert haben, und dann projiziert man das auf Gott und auf Jesus hin. Ganz anders, der gute Hirte. Und er ist der Herr. Und dem können wir trauen. Welch Freudenbotschaft, ja? Trost für Verzweifelte, Trost für die, die merken, ich kann es ja selber gar nicht. Die Unzulänglichkeit spüren. Und das macht uns dankbar. Also, das Evangelium, diese Gotteskraft verändert uns und macht uns zu neuen Menschen. Und jetzt gucken wir mal noch so immer kurzen, beleuchten wir mal so ganz kurz nochmal hier ein paar Verse. Das Evangelium schafft also neue Herzen, neue Menschen und damit neue Verhältnisse. Es macht aus uns dankbare Menschen des Gebetes. Dankbare Menschen des Gebetes. Warum? Jetzt brauchen wir die Vorverse ein bisschen. Also hier, dankbare Menschen, wo kommt denn das jetzt in Vers 8? Ich lese jetzt mal Vers 8, als erstes danke ich meinem Gott durch Jesus Christus für euch alle, denn in der ganzen Welt spricht man von eurem Glauben. Gott, dem ich mit ganzem Herzen diene, indem ich das Evangelium seines Sohnes verkündige, der ist mein Zeuge, dass ich euch ständig erwähne, wenn ich zu ihm bete. Also, dankbare Menschen des Gebetes. Wir merken, wenn wir da weiterlesen, also der betet schon intensiv. Also, er betet, wenn ich zu ihm bete, und ich flehe ihn an, dass er mir doch endlich ermöglicht, zu euch zu kommen, denn wenn das seine Willen entspricht. Vers 11, ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen, damit ich euch etwas von dem weitergeben kann, was Gott mir geschenkt hat und ihr gestärkt werdet. Und noch besser, Vers 12, gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren gemeinsamen Glauben gegenseitig ermutigt werden. Vers 13, ihr sollt es wissen, liebe Geschwister, dass ich es mir schon oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, damit ich bei anderen Völkern auch unter euch einige Frucht ernten kann. Doch bis jetzt wurde ich daran gehindert. Also ich sagte von Vers 8 ab, ich danke Gott. Der Paulus, der beginnt alle seine Briefe, außer dem Galaterbrief, da donnert er gleich los. Aber sonst beginnt er immer alle seine Briefe mit Danken. Er dankt Gott für das, für den Glauben, den man in aller Welt gehört, für ihre Treue, für das, dass sie sich untereinander annehmen, all diese Dinge. Also, er sagt, ich danke, und da jetzt auch wieder, das ist wieder der Schluss zu deinem Eingangswort, der Herr ist mein Hirte. Er sagt, ich danke meinem Gott. Also, ganz, ganz persönliche Beziehung. Ja, Herr Jesus, mit dem ist er auf du und du, mit dem sagt er auch seine Zweifel, dem sagt er auch seine Nöte. Ja, ich will da hin und bis jetzt ging es nicht. Du bist mein Zeuge. Er lebt in dieser Offenheit, aber er lebt in dieser Dankbarkeit. Und dankbare Leute, die sind gut in unserer Welt. Die werden gebraucht, weil wir meckern gleich an alles hin, ja? Aber ich hatte eine Kollegin, also wenn man so gesprochen hat, sie war Sonderschullehrerin und hat sich ihr Leben der Indianermission gewidmet und vor allem der Schule. Und wenn man mit der so geredet, dann sage ich, du, aber das und das ist schwierig. Und der schafft gegen dich, dein Lehrer, der hat das und das gesagt. Und dann hat sie mir einen langen Vortrag gehalten und ich habe immer mit ihr gezankt dann, weil sie dann sagt, weißt du, aber ich bin dankbar für diesen Mensch, der hat das und das und das gemacht. Sie suchte immer das Gute noch in einem, wo es nach meiner Ansicht fast gar nichts mehr gab. Aber ich muss heute an die Frau denken, sie ist schon gestorben. Immer wieder in meinem Leben sehe ich und denke, ja, meine Kollegin, die Ursula, die hätte noch was Gutes gefunden. Und dann findet man noch was zum Danken. Und dann sage ich, ja, Herr Jesus, ich möchte jetzt auch für das danken, was mir gar nicht passt. Weil ich sehe es ja jetzt noch nicht, aber du siehst es, weil du der Gute bist, der Gutes geben will. Also, dankbare Menschen des Gebetes. Ich erinnere mich an eine Frau, eine junge Frau, die sagte, diesen Architekten so irgendwas, kinderloses Ehepaar, die haben ein großes Geschäft. Und dann sagt sie, weißt du, da kommt dann immer am Montag oder am Mittwoch kommt, das war noch zu der Zeit, als das Fax noch kam, ja. Also gibt es ja heute auch noch, aber ist ein bisschen aus der Mode. Und dann sagt sie, dann stehen wir um das Gerät und dann kommt das Blatt raus und dann sagt sie, und weißt du was, mein Mann und ich, wir stehen dort und dann beten wir genau für diese Anliegen, die da kommen. Nur dachte ich, gar nicht schlecht. Weil sagt sie, weißt du, wenn der Tag lang geht, dann beten wir ja doch nicht mehr dafür. Und seither mache ich das mit meiner Frau auch immer wieder, wenn uns was einfällt oder wenn man was redet, kann man sich als Rentner natürlich auch genehmigen, dann fängt einer von uns an zu beten. Also wenn jemand anders dabei wäre, dann denke ich, ich bin irgendwie, weil das so. Aber ob man da kocht oder Auto fährt oder irgendwas macht, eine gute Sache. Also so ganz mit Jesus in Verbindung sein, dankbaren Herzens, dass man mit ihm redet. Und eine Frau sagte, Herr Jesus, jetzt bin ich gespannt, wie du das wieder löst. Ja, das ist Glaube. Das ist dankbar. Also das ist ein neuer Mensch mit einem neuen Herzen. Umgeändert durchs Evangelium. Also, dann das andere hier. Wir schauen mal in Vers 9. Vers 9 nochmal. Da heißt es, Gott, dem ich mit ganzem Herzen diene, indem ich das Evangelium seines Sohnes verkündige, der ist mein Zeuge. Ich habe es jetzt so überschrieben, das erste, dankbare Menschen des Gebetes und jetzt verantwortungsbewusste Menschen der Gemeinschaft. Lest mal den Text nochmal, wenigstens von Vers 8 bis Vers 17 heute Nachmittag oder heute Abend und macht euch nochmal Gedanken. Also, Neue Menschen sind dankbare Menschen des Gebetes. Neue Menschen sind verantwortungsbewusste Menschen der Gemeinschaft. Wie komme ich auf den Begriff? Er sagt hier in Vers 9, Gott ist mein Zeuge. Das ist einmal Trost, aber auch Mahnung. Ja, mein Leben führe ich vor ihm in seiner Gegenwart. Und es ist aber auch werbend, wenn er sich an die Römer wendet. Ihr kennt mich ja noch gar nicht, aber Gott kennt mich und er weiß es. Und Gott kennt euch und weiß auch um euch. Jetzt schauen wir noch in Vers 10. Das gehört alles noch zu diesem Thema, verantwortungsbewusste Menschen der Gemeinschaft. Er sagt, ich bete zu ihm und erwähne euch ständig und ich flehe ihn an, dass er endlich doch es möglich macht, dass ich zu euch komme, wenn das seinem Willen entspricht. Wir beten um einen Kollegen, der in Brasilien ist und auch in Rente ist und jetzt todkrank ist. Seine Enkelin schreibt, ich weiß noch gar nicht, wo es jetzt hingeht. Dann, was beten wir jetzt? Herr, erbarme dich über den, dass er wieder gesund wird. Ja, wir haben es gebetet und beten es weiter. Aber wir haben auch gebetet dann und beten es weiter. Herr, dein Wille geschieht, weil wir wissen ja gar nicht, was die ganzen Zusammenhänge sind. Verantwortungsbewusste Menschen der Gemeinschaft, also von vorher mit dem Gebet, das hat mit der Gemeinschaft zu tun, mit unserer Geschwisterschaft, mit der Bruderschaft, mit dem, dass wir mit anderen Gläubigen zusammengestellt sind. Vers 13, da hat er noch so ein Wort, ich will es euch auch nicht verschweigen. Oder hier heißt es, ihr sollt es auch wissen, dass ich mir schon oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Luther sagt, ich will es nicht verschweigen. Das heißt, er lebt in Offenheit. Und das intensiviert sich jetzt in Vers 14. Entschuldigt, heute springen wir weit hin. Ihr müsst es also wirklich nochmal nachlesen. Ich fühle mich allen Menschen verpflichtet, also die Botschaft weiter zu sagen. Der Luther oder in Schlachter, da heißt es Schuldner. Ich bin Schuldner. Das heißt, ich bin verantwortlich, euch das Evangelium zu sagen. Man könnte ja auch sagen, was geht jetzt den Paulus die Römer an? Das könnte er auch lassen. Was geht denn die römische Gemeinde an? Warum schreibt er den Brief so lang an die Römer? 16 Kapitel. Er hat ja die Stadt gar nicht, die Gemeinde gar nicht gegründet dort. Aber er sagt, ja, ich bin Schuldner, das Evangelium weiterzusagen. In Hesekiel gibt es so eine Stelle, wo du den Unschuldigen nicht warnst, wird deine Seele oder wird das Blut aus deiner Hand gefordert für seine Seele. Das sind schreckliche Worte eigentlich. Aber sehr ernste Worte. Ja, also, er weiß hier, er ist verantwortungsbewusst vor Gott, ja, und weiß sich diesem Auftrag verpflichtet. Also, es ist ein Geheimnis aus der Fürbitte. Vorher haben wir gesagt, dankbare Menschen des Gebetes sind neue Menschen mit neuem Herzen. Und jetzt sagen wir, neue Menschen mit neuem Herzen sind verantwortungsbewusste Menschen der Gemeinschaft. Es ist ein Geheimnis, aus der Fürbitte, aus dem Gebet, erwächst dann auch die Verantwortung. Dass ich plötzlich meinen Nachbarn sehe, dass ich mich plötzlich um ihn annehme, weil ich möchte, dass er zu Jesus kommt. Keiner mehr aus der Nachbarschaft hat Gemeinschaft mit ihm. Und ich weiß es auch warum. Der geht dir auf der Wecker. Hat zum Verrücktwerden. Und da sind wir gefordert als Kinder Jesu, dass wir weitermachen im Beten, dass wir die Verantwortung wahrnehmen. Ja, wir wollen ihn ja für Jesus gewinnen. Einer sagt, lass ihn doch fatzen. Ich sage, nee, ich will ihn doch für Jesus gewinnen. Also, das Geheimnis der Fürbitte, da wächst Verantwortung für die anderen. Und dann sämmert es hier, er sehnt sich in Vers 11, sagt er, ich sehne mich, euch persönlich kennenzulernen. Mich verlangt nach euch. Und dann in Vers 12 entfaltet er das nochmal, dass ich euch was mitteilen kann, oder noch viel besser, dass wir uns gegenseitig trösten können. Das ist Gemeinschaft. Koinonia. Also, ein Teil geben und an Teilnehmen. Wir denken immer mehr, ich denke immer mehr ans Teilnehmen und dann profitiere ich davon, dass ich was davon. Ja, Gemeinschaft ist es und ist wichtig für uns, dass wir Gemeinschaft miteinander haben, weil dadurch wachsen wir und werden korrigiert und Gott öffnet den Weg. Einer meiner geistlichen Väter sagte, ach, dreh dich doch nicht immer nur um dich. Du bist doch nicht so wichtig. Ja, Jesus möchte uns dann die Augen öffnen für den anderen. Also, mich verlangt, dich zu sehen. Ich will mich mitteilen im Teilnehmen, aber auch im Teilgeben. Gemeinschaft hat immer zwei Seiten. Und deshalb ist es so segensreich. Ist uns der andere egal? Wenn wir beten, beten wir, haben wir den Nächsten vor Augen, wissen wir um unsere Verantwortung im positiven Sinne. Verantwortung nicht um den Himmel zu erreichen, muss ich es weiter sagen. Nein, weil Jesus mich den Himmel erreichen lässt, deshalb will ich, dass auch andere mit dazukommen. Ein geistlicher Vater, der betete immer so beim Familientreffen dann, dass doch keines verloren werde. Jetzt ist er tot, dann habe ich bei dem Familientreffen bei der Andacht gesagt, das hat er gesagt und das sagt man auch heute wieder, dass keines verloren gehe, so in der Nachgeneration auch. Ja? Meine Generation, dann die Nachgeneration, dann die Nachnachgeneration. Ja, also das Evangelium, die Kraft Gottes verändert uns und macht aus uns neue Menschen, die verantwortungsbewusst in der Gemeinschaft stehen und die Gemeinschaft sehen. Und letztes, es macht aus uns, das hängt jetzt alles so ineinander drin, da kann man gar nicht Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 sagen, und ich gehört das wie so Kette aneinander. Es macht aus uns Menschen mit neuem Herzen, die auf Jesus fokussiert sind. Also macht aus uns mutige und gehorsame, jetzt kommt das gehorsame Wort wieder, Menschen, die mutig und gehorsam sind und ihm dienen, auf ihn ausgerichtet sind. Der Luther sagt in so einer kleinen Anmerkung in der Lutherbibel, in der Jubiläumsbibel, wer an sich und anderen die rettende Gotteskraft des Evangeliums erfahren hat, der ist gegen die falsche Scham gewappnet. Und er ist mutig, nicht schämen. Als ich den Vers an der Konfirmation gekriegt habe, da war es gerade vorher, halbes Jahr vorher, hatte ich eigentlich den Entschluss gefasst bei der Zeltmission, ich möchte Jesus dir nachfolgen. Ich entscheide mich für dich. Und dann kam ich auf die Heimschule und dann habe ich mich doch geschämt. Und dann bekam ich den Vers und dann schämte ich mich weiter, 3 Jahre lang. Keiner hat es gemerkt gehabt, 3 Jahre lang, dass ich gläubig war in der Schule da. Und dann hat Gott doch wieder neu eingegriffen und es kam zu so einer, soll ich sagen, Neubekehrung. Bekehren kann man sich, ich weiß nicht wie viel mal, eigentlich nur einmal. Aber es kam zu einer neuen Gottesbegegnung und mir war klar, ja, jetzt ganz mit Jesus. Ganz mit Jesus. Und dann habe ich gemerkt, ja, es ist ein Wachstum. Da heißt es auch von Glauben in Glauben. Und ja, ist jetzt Glaube da oder wird dann Glaube oder wie geht das dann? Ich habe es hier so gut gefunden. Also die Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die aus Vertrauen auf Gott kommt und zum Glauben hinführt, wie auch in der Schrift steht, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Also in dieser innigen Wachstumsverbindung mit Jesus sein und bleiben. Auch nicht verzagt sein, wenn es schief geht. Denn dann dürfen wir es ihm sagen. Und wenn wir den Mangel spüren, ich habe auch immer wieder mit einer älteren Kollegin, die so dement war und dann in der Sterbensbegleitung oder in der letzten Phase, dann haben wir immer wieder diesen Psalm gebetet. Und dann dachte ich, es mangelt uns nie und hier das Elend. Und dann doch zu wissen, auch in diesem Mangel, da hat Jesus, der gute Hirte, irgendwo sein Ziel. Mit der Frau und mit mir genauso. Das ist Glaube. Und darum geht's. Das ist das neue Herz und der neue Mensch. Also nicht schämen. Wir brauchen nicht selbstbewusst auftreten. Das ist jetzt wieder die andere Sache, wo wir gelehrt werden in unserer Zeit, dass man so selbstbewusst sich darstellen muss. Auch meine Schwiegerkinder, die haben sich beworben und dann sagt er, das sind Brasilianer, dann sagt er, schau mal, ob das Deutsch ist. Und dann denke ich, lieber Himmel, wie muss man sich heute loben, was die Firma ohne mich wohl, was der verloren geht. Naja, also Selbstbewusstsein. Gut, kein übertriebenes Selbstbewusstsein, aber ein Jesusbewusstsein. Jesusbewusstsein. Ja, Herr, du kannst es. Und du machst es. Mit mir und ohne mich. Denn er sagt hier in Vers 9, der Paulus, welchem ich diene im Evangelium. Also der Motor, welcher alles in Beschlag nimmt für Jesus. Ja, das Wort Gottes, mein ganzes Sein steht ihm zur Verfügung. Und dann eben diese Abhängigkeit, wenn ich sage, mutig und gehorsame Menschen des Dienstes, abhängig sein vom Willen Gottes. In Vers 10, da heißt es eigentlich wörtlich, wenn ich einmal das Glück habe, dass es sich zutragen wolle. Bisschen kompliziert, ja? Also, wenn ich einmal das Glück haben sollte, dass sich das so zuträgt. Also Gottes Wille. Unser Glück besteht darin, den Willen Gottes zu tun. Dann habe ich mir überlegt, was ist mein Lebensglück? Heute wird man immer wieder gefragt, ja, wie gestalten Sie Ihr Leben? Und dann wird man Rentner und dann heißt es ja jetzt ganz neue Lebensphase. Was haben Sie für ein Lebensziel? Dann war ich beim Doktor, dann sagt er, lass das und jenes machen. Dann hast du, wie heißt es, Lebensqualität, noch ein bisschen mehr. Ja, was ist meine Lebensqualität? Was ist mein Lebensglück? Was füllt mich aus? Was will ich? Der Paulus sagt hier, ich will im Willen Gottes stehen. Manchmal weiß man das gar nicht richtig. Und dann kann man nur beten, Herr, ich weiß gar nicht, was ich will und ich weiß auch gar nicht, was du willst. Aber ich will, dass das geschieht, was du willst. Weil ich weiß, das ist das Beste für mich. Das kann ich Gott zutrauen. Er hat alles für mich vorbereitet. Also, an der Stelle müssen wir jetzt aufhören. Es geht um den neuen Menschen mit den neuen Herzen. Es geht um das, was Gott gestalten kann. Wir haben gesagt, er macht, jetzt muss ich nochmal meine Überschriften suchen, schaut. Er hat gesagt, hier, das Wort Gottes gestaltet uns um. Er macht aus uns neue Menschen, dankbare Menschen des Gebetes. Ja, das möchte ich auch werden. Möge Gott es uns schenken. Es macht aus uns verantwortungsbewusste Menschen, die die Gemeinschaft im Blick haben und Jesus im Fokus. Und dann mutige und gehorsame Menschen des Dienstes, die dann gehen und sagen, ja, ich möchte dir dienen, weil du mir gedient hast. Jetzt bete ich noch. Herr Jesus Christus, wir wollen dir von Herzen Dank sagen, dass wir uns nicht erneuern müssen und wir können sie auch gar nicht. Aber dass du durch deinen Geist an unseren Herzen arbeitest. Du hast längst alles vorbereitet. Und du sagst, wenn Christus ist, der ist eine neue Kreatur. Und manchmal da graust es uns, weil wir so wenig von der Neuheit in unserem Leben spüren. Und das klagen wir dir. Aber auch im Wissen, dass du weiter durch deinen Geist in unserem Leben am Arbeiten bist. Danke, Herr, dass du unsere Herzen neu machst, dass du unsere Leben neu machst. Und wir danken dir für die Hoffnung dieser Neuschaffung am Beginn dieses Jahres, Herr. Lass du uns hineinwachsen von Glauben, aus Glauben, in Glauben, zu dir hin, mit dir wachsen, so unsere Verbindung zu dir enger wird, dass wir mehr von dir erwarten, dass wir mehr von dir sehen. Herr Jesus, du willst uns gebrauchen, jeden Einzelnen. Du gehst mit uns und so können wir in diesen Tag gehen und so können wir in diese Woche gehen und so können wir in diese unbekannte Zeit gehen. weil du der Neuschaffer bist, auch in unserem persönlichen Leben. Amen.